Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ja, ich freue mich auf eine neue Ausgabe mit meinem Lieblingschefredakteur von Reise vor neun, Christian Schmicke.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions. Reinhard Meyer ist seit sage und schreibe 2007 Präsident des Deutschen Tourismusverbandes, der sich, wie der Name schon sagt, mit den Belangen des Deutschlandtourismus beschäftigt. Außerdem war er von 2021 bis 2024 Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit im Land Mecklenburg-Vorpommern. Er trat dann von diesem Posten aus gesundheitlichen Gründen Ende 2024 zurück, ist aber weiter an der Spitze des DTV, also des Deutschen Tourismusverbandes, geblieben. Und mit diesem erfahrenen Lobbyisten und Politiker unterhalte ich mich darüber, wie es eigentlich um den Deutschlandtourismus aktuell steht, ob und wenn ja, wo er die wichtigsten Baustellen sieht, um politisch in das Geschehen einzugreifen und welche Perspektiven er sieht.
Hier kommt der Talk der Woche. Ganz viel Spaß damit.
Hallo, Herr Meyer.
Hallo, Herr Schmicke.
Wenn Sie die Situation des Deutschlandtourismus in einigen kurzen Worten zusammenfassen wollen, wie sieht das aus?
Gehe ich nach den nackten Zahlen, insbesondere was die Übernachtungszahlen angeht, dann geht es dem Tourismus, dem Deutschlandtourismus gut. 496 Millionen Übernachtungen im letzten Jahr, Tendenz weiter leicht steigend. Also damit kann man zufrieden sein. Wenn ich in die Zukunft schaue, wenn ich in die einzelnen Bereiche hineinhöre, dann gibt es eine große Unsicherheit generell, was die Finanzierung des öffentlichen Tourismus angeht. Und die Frage, die damit verbunden ist, können wir in Zukunft noch das Angebot darstellen, das wir heute machen?
Wo liegen Ihrer Einschätzung nach die größten Baustellen aktuell?
Das ist insbesondere im Deutschlandtourismus die Finanzierung der Kommunen. Wir sehen, dass die Kommunen am Ende der Nahrungskette, wenn ich das mal so bezeichnen darf, bei den Steuereinnahmen sind, aber vieles für den Tourismus organisieren, finanzieren, angefangen bei der Infrastruktur bis hin zu den touristischen Organisationen. Und da der Tourismus eine freiwillige kommunale Aufgabe ist, ist er immer gefährdet bei sich verschärfenden Haushaltsdebatten, als erstes so auf den Prüfstand zu kommen. Und das macht uns natürlich Sorge.
Das kann ich mir vorstellen. Welche Rolle sollte denn der Bund, mit dem Sie ja in dieser Hinsicht sicherlich häufig kommunizieren, in diesem Zusammenhang einnehmen, wenn es um Strategie, die Koordination oder die Förderung von touristischen Projekten geht?
Ein Hauptanliegen des Deutschen Tourismusverbandes seit Jahren und jetzt auch wieder in der Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene ist die nationale Tourismusstrategie. Das klingt ein wenig abstrakt, ist aber bewusst gewählt, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass sich der Bund seiner Rolle im Tourismus vergewissert. Und wenn Sie so wollen, geht es um einen strategischen Überbau. Was ist der Tourismus für die Gesellschaft in Deutschland wert? Was ist der Tourismus, welche Relevanz hat er? Das sind entscheidende Fragen, die strategisch beantwortet werden müssen. Und daraus abgeleitet, was kann der Bund tun? Denn Tourismus ist ein Zusammenspiel in Deutschland zwischen Bund, Länder und Kommunen und natürlich den Anbietern in den Regionen. Und ich glaube, das lohnt es, miteinander zu diskutieren, weil es auch eine gesellschaftliche Funktion des Tourismus in Deutschland gibt, die für die Politik gerade in Berlin ganz wichtig ist. Denken Sie zum Beispiel an strukturschwächere ländliche Räume, die wir in vielen Regionen in Deutschland haben, Ost wie West. Und dort gibt der Tourismus vielen Beschäftigung, ist aber auch ganz reale Wirtschaftskraft. Und da lohnt es sich, gemeinsam zu überlegen, Strategien zu entwickeln, wie wir das weiter voranbringen können.
An dieser nationalen Tourismusstrategie wird ja tatsächlich seit Jahren gearbeitet, auch mit einer ganzen Reihe von Akteuren aus der Wissenschaft und aus anderen Bereichen. Wie groß ist denn Ihre Zuversicht, dass das endlich mal zu einem Ergebnis gelangt in absehbarer Zeit?
Ich glaube, es wird wichtig sein, dass man die vielen Vorarbeiten, die ja im Bundeswirtschaftsministerium quasi liegen, vieles ist aufgeschrieben worden, beschrieben worden, dass man das jetzt gut zusammenfasst, zusammen mit den Akteuren, sich ein Strategiepapier überlegt mit konkreten Maßnahmen. Und ich bin da zuversichtlich, nachdem ich ein erstes Gespräch auch mit dem Tourismuskoordinator der Bundesregierung habe, merke ich, dass dieses Thema sehr schnell angegangen werden soll. Und ich hoffe darauf, dass es jetzt erste Papiere vielleicht noch in diesem Jahr gibt, aber dass man dann im nächsten Jahr mit einer nationalen Tourismusstrategie ins Kabinett der Bundesregierung geht. Und das wäre ein ganz wichtiges Zeichen für den Tourismus in Deutschland.
Können Sie mal so grob skizzieren, was in dieser Tourismusstrategie nach Ihrer Auffassung und nach der des Deutschen Tourismusverbandes auf jeden Fall enthalten sein muss?
Auf jeden Fall sollten zunächst Handlungsfelder definiert werden, die in Deutschland für den Tourismus wichtig sind. Ich will mal drei Handlungsfelder benennen. Das ist A, das Thema Wettbewerbsfähigkeit des Tourismusstandortes. Da geht es insbesondere um die Anbieterseite. Wie sind die touristischen Unternehmen in Deutschland aufgestellt? Was kann man tun, um ihre Situation zu verbessern? Das zweite ist das Thema Tourismusfinanzierung, über das ich vorhin schon gesprochen habe. Also insbesondere die Lage der Kommunen als ein Treiber des Tourismus auf der regionalen Ebene. Und damit verbunden ganz wichtig die Förderung des Tourismus, hier aber insbesondere die Infrastruktur, weil zur Infrastruktur vor allen Dingen das Thema Mobilität gehört. Ohne Mobilität kein Tourismus, auch in Deutschland nicht. Und diese Überschriften mit konkreten Maßnahmen zu füllen, zu sagen, was können Bund, Länder, Kommunen für den Deutschland-Tourismus erreichen, ist, glaube ich, die entscheidende Aufgabe einer solchen Strategie.
Nun ist ja dieses Thema Infrastruktur im Grunde von der, ich sag mal, neuen Bundesregierung in Angriff genommen worden oder soll in Angriff genommen werden. Dafür sollen auch Mittel freigemacht werden. Wie stark werden die denn Ihrer Einschätzung nach dem Tourismus dienen nach aktuellem Stand?
Also Sie spielen auf das Sondervermögen Infrastruktur an, die 500 Milliarden Euro, die dort vorgesehen sind in den nächsten Jahren. Und wir waren schon ein bisschen enttäuscht, dass der Tourismus jetzt in den Gesetzentwürfen des Bundes bei den Bereichen, für die das Geld in der Infrastruktur verwendet werden soll, nicht auftauchte, nicht genannt wurde. Das heißt, wir haben jetzt die Hoffnung, dass die Länder und die Kommunen, die ihr eigenes Geld aus dem 500-Milliarden-Topf bekommen, das dann vor Ort umsetzen können. Und ein Punkt ist ganz wichtig, weil er nicht in allen Ländern tatsächlich realisiert wird. Diese zusätzlichen Mittel des Bundes müssen auch für zusätzliche Maßnahmen eingesetzt werden. Wir erleben ja gerade im Haushalt des Bundesverkehrsministers, wenn man anfängt, verschiedene Posten hin und her zu schieben, gegeneinander aufzurechnen, stellt man auf einmal fest, für wichtige Maßnahmen ist dann doch nicht so viel Geld da oder das Geld, das man dafür einsetzen wird. Also diese Zusätzlichkeit der Maßnahmen ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
Aber eine Schlüsselrolle wird da Ihrer Einschätzung nach tatsächlich auf der kommunalen und regionalen Ebene liegen?
Ja, das wird so sein. Das hat auch mit den Förderkonstruktionen zu tun. Wir werben ja auch sehr dafür. Da wird im Moment im Bundeshaushalt eher gekürzt, dass die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur weiter konstant bleibt. Denn circa 20% der Mittel, die der Bund da zur Verfügung stellt für Aufgaben auf der Länder- und der kommunalen Ebene, die gehen tatsächlich in den Tourismus und die sind also vor Ort abrechenbar.
Ein in den vergangenen Wochen recht intensiv diskutiertes Thema war ja das Deutschland-Ticket. Ich nehme mal an, dass das durchaus ja Regionen, die nicht so im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses stehen auf touristischer Ebene, durchaus geholfen hat. Und der DTV war ja auch immer ein Verfechter des Deutschland-Tickets. Nun gibt es das erstmal weiter, es ist aber erneut teurer geworden. Wie bewerten Sie das? Ist das eher so zu sehen, dass der Worst Case abgewendet werden konnte oder ist das bedauerlich?
Also ich sag mal so, der Worst Case wäre gewesen, wenn sich Bund und Länder jetzt nicht geeinigt hätten auf die Fortführung des Deutschland-Tickets. Kann man sich kaum vorstellen bei dem Erfolg des Tickets. Insofern ist dieser Worst Case abgewendet worden. Wir haben mit zusammengekniffenen Zähnen im Grunde genommen gesehen, dass jetzt diese Erhöhung auf 63 Euro stattfindet. Wir wissen aus wissenschaftlichen Untersuchungen, Befragungen, dass damit so langsam die Grenze erreicht wird, wo viele Menschen dann in Zukunft sagen werden, nein, das Deutschlandticket wird mir zu teuer. Wir müssen also jetzt aufpassen und nach Möglichkeiten suchen, diese 63 Euro so lange wie möglich zu stabilisieren, damit das Deutschlandticket, und das ist es, weiterhin ein Erfolg bleibt und ganz, ganz wichtig, den Tourismus unterstützt, weil wir feststellen, dass insbesondere im Freizeitverhalten vieler Menschen gerade das Deutschlandticket ganz, ganz wichtig ist, um den Deutschlandtourismus voranzubringen und mehr Mobilität zu ermöglichen.
Wenn wir jetzt nochmal wegen der strukturschwachen Regionen und touristisch sehr, ich sag mal, erfolgreichen Regionen, wenn wir das betrachten, sehen Sie in Deutschland auf der einen Seite mittlerweile schon an einigen Stellen ein Overtourism-Problem und damit zusammenhängend auf der anderen Seite das Thema, dass einzelne Regionen wirtschaftlich, aber auch touristisch abgehängt werden?
Also das Thema Overtourismus kann man ja in unterschiedlichen Perspektiven sehen. Ich sage immer, es gibt eine subjektive Perspektive und eine objektive Perspektive. Wenn wir objektiv die Zahlen, zum Beispiel von Übernachtungen, auch die nicht in Hotels stattfinden, in einigen Orten und Städten sich anguckt, dann kommt man an bestimmte Grenzen, aber wir sind nicht drüber. Das sind nicht Fälle wie Venedig oder Barcelona, Dubrovnik, die wir häufig in den Nachrichten sehen, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, die Zahlen vernünftig einzuordnen. Für den DTV ist es ganz entscheidend, das möchte ich an der Stelle betonen, dass wir den Tourismus, und das ist auch wichtig für die nationale Tourismusstrategie, ganzheitlich denken. Das heißt, wir müssen die Einheimischen im Tourismus mit einbeziehen. Wir müssen den Leuten vor Ort klar machen, wenn zum Beispiel in einem Küstenort an der Ostsee oder an der Nordsee in die touristische Infrastruktur investiert wird, dass das keine Last ist und dass das nicht nur für Touristen stattfindet, sondern dass von Schwimmbädern, Kulturangeboten, anderen Dingen natürlich auch die einheimische Bevölkerung, die dort wohnt, profitiert und dass das gerade auch in strukturschwächeren Regionen natürlich ein enormer Vorteil sein kann, um auch mehr Menschen, die dort dauerhaft wohnen wollen, anzulocken. Also das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir noch zu wenig führen, auch zu wenig positiv, weil viel zu sehr über sogenannte Lasten diskutiert wird, ohne das Positive im Tourismus zu sehen.
Was kann man denn tun, um diese Regionen, die Sie eben genannt haben, die also abseits der ersten Reihe liegen, in touristischer Hinsicht so ein bisschen stärker in den Vordergrund zurück?
Ich glaube, man muss die Relevanz des Tourismus deutlich machen, dass Arbeitsplätze davon abhängen, dass das wirtschaftliche Entwicklung bedeutet in Regionen, die vielleicht nicht allzu viele Industriearbeitsplätze zu bieten haben und dass der Tourismus als Dienstleistungsbranche hier viele schaffen kann, vor allen Dingen Werte schaffen kann. Und was mir ganz wichtig ist, was ich immer wieder erlebe, weil Sie ein konkretes Beispiel genannt haben von der zweiten Reihe, dass die erste Reihe, also die Orte, die zum Beispiel direkt an der Küste sind, gemeinsam mit der zweiten Reihe touristische Entwicklung planen. Denn dann fühlen sich auch alle mitgenommen. Häufig ist es so, dass da sehr neidisch auf die Orte in der ersten Reihe geguckt wird, macht selber die Frage stellt, was haben wir eigentlich davon? Und was haben wir insgesamt davon in einer gemeinsamen Region? Ich glaube, diesen Punkt muss Politik vor Ort auch deutlicher herausstellen, damit man mehr Akzeptanz bekommt.
Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, denn über viele Jahre hatte man ja von, ich sag mal, schräg außen gesehen, doch den Eindruck, als sei der Hauptgegner eines touristischen Ortes der Nachbarort. Ist da das Bewusstsein für die Vorteile, die eine intensive Kooperation bieten kann, deutlich gewachsen oder eher nicht?
Wenn Sie etwas dafür tun, wenn Sie vor Ort dafür werben, dann wächst auch dieses Interesse, gemeinsam etwas zu tun. Ich will mal ein Beispiel nennen, die Insel Usedom galt jahrelang zwischen den einzelnen Kommunen schon fast als verfeindet. Das heißt, es war im Grunde genommen nicht möglich, gemeinsame Aktivitäten zu planen. Das hat sich in den letzten Jahren sehr stark geändert über gemeinsame Projekte, zum Beispiel gemeinsame Gästekarte, Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, also etwas, was die Gäste anspricht, aber auch die Einheimischen. Und ich stelle fest, wenn wir bei diesem Beispiel Usedom bleiben, dass dann auch Städte in der zweiten Reihe mit einbezogen wurden, wie Wolgast und Anklam, die sich damit auch touristisch geöffnet haben und entwickelt haben. So plant Anklam zum Beispiel ein Lilienthal-Museum und versucht also von der touristischen Nachfrage, insbesondere nach Kulturangeboten, dann tatsächlich zu profitieren, sodass man sich als eine Region fühlt und nicht mehr diesen Neidkomplex hat, ich bin jetzt nicht in der ersten Reihe und profitiere nicht.
Das haben Sie sehr schön eindrücklich an diesem Beispiel erläutert. Was tun Sie denn als Deutscher Tourismusverband, um das Bewusstsein der, sei es Regionen oder Kommunen, für diese Thematik zu verstärken?
Zunächst einmal haben wir eine gute Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Westküste, weil wir das Ganze natürlich auch wissenschaftlich unterlegen wollen. Die Fachhochschule Westküste hat sehr viel Erfahrung gesammelt, gerade in der letzten Zeit mit Studien zur Tourismusakzeptanz, zum Beispiel an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste, St. Peter-Ording und andere Orte. Und darüber hinaus sind wir dabei, gemeinsam mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel dem DWIF, über das Thema Lebensqualität uns Gedanken zu machen. Mhm. Weil ich glaube, wir müssen Tourismus weiterdenken, als was die unmittelbaren Orte angeht. Und zur Lebensqualität gehört natürlich die Lebensqualität einer ganzen Region, gehört die Einbeziehung der einheimischen Bevölkerung, gehört auf Veranstaltungen dafür zu werben, dass die touristischen Organisationen in den Regionen einfach auch Runden mit den Leuten vor Ort organisieren, um die Vorteile des Tourismus zu werben. Denn wir haben wenig davon, wenn Touristen in einen Tourismusort kommen und dann erstmal ein bisschen schräg von den Einheimischen betrachtet werden, so nach dem Motto, was wollen die denn hier? Das wäre der völlig falsche Ansatz. Und im Grunde genommen muss eigentlich jeder Einwohner begeisterter Gastgeber sein für die Gäste, die in ihren Ort kommen. Das funktioniert aber nur, wenn er sich damit identifizieren kann, wenn er auch selber mit stolzer Brust sagen kann, ja, wir profitieren im Ort XY vom Tourismus und auch wir, die wir hier das ganze Jahr wohnen.
Nun ist ja ein existierendes Problem in touristisch sehr erfolgreichen Regionen, dass es für Teile der Bevölkerung schwierig wird, da noch finanzierbaren Wohnraum zu finden. Also das, ich stelle mir vor, dass das Problem auf Inseln wahrscheinlich noch mal größer ist als so in den Festlandregionen, wo man ja möglicherweise einen etwas größeren Radius mal drum ziehen kann, ohne da einen Riesenaufwand zu betreiben. Gibt es da irgendwelche neuen oder erfolgversprechenden Ansätze, um diese Problematik so ein bisschen zu dämpfen oder vielleicht zu beseitigen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dieses Problem klar benennt, da wo es ein Problem ist. Und Sie haben es ja schon angesprochen, insbesondere auf Inseln ist es ein besonderes Problem. Ich hatte gerade von der Insel Usedom gesprochen. Da ist es ein Problem. Auf Rügen, aber auch auf Sylt können Sie das Gleiche beobachten. Und da ist es ganz wichtig, und da sind wir als Deutscher Tourismusverband immer engagiert mit unseren kommunalen Mitgliedern, darauf hinzuweisen, welche Möglichkeiten es gibt. Beispiel: Auf der Insel Sylt können Sie ein neues Hotel nur noch dann bauen, wenn tatsächlich Wohnungen für Mitarbeiter gleichzeitig mitgebaut werden. Also die letzten großen Hotelprojekte auf Sylt sind alle auf diese Art und Weise nur genehmigt worden. Das ist ein Ansatz, den die Kommunen haben als Auflage für diejenigen, die dort investieren wollen. Und sie finden natürlich auch Unternehmer, die genau wissen, dass sie die Fachkräfte vor Ort unterbringen müssen und sich darauf einlassen. Es gibt aber auch mehr Möglichkeiten für die Kommunen, was die Bebauungspläne angeht, die Ausweisung von Ferienwohnungsgebieten oder reinen Wohngebieten. Auch da ist, glaube ich, noch einiges, was man steuern kann. Und natürlich ist es wichtig, beim kommunalen Wohnungsbau und auch bei den Wohnungsbauprogrammen der Länder bis hin zu dem des Bundes, darauf zu gucken, welche Möglichkeiten hat man, über vergünstigte Immobilien, insbesondere auf der kommunalen Ebene, entsprechende Förderung, was Wohnraum angeht, dann Wohnraum vor Ort konkret zu schaffen. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, denn sonst wird man in bestimmten Regionen keine Fachkräfte mehr finden, weil es schlicht zu weite Wege sind, die man hinnehmen muss, um tatsächlich noch einigermaßen günstigen Wohnraum zu finden.
Sie haben jetzt gerade das Thema Fach- und Arbeitskräftemangel in der Tourismusbranche schon angesprochen. Dafür gibt es sicher eine Fülle von Ursachen, die dafür verantwortlich sind. Welches sind denn Ihrer Auffassung nach die wichtigsten Gegenmittel, um dem eben entgegenzuwirken und attraktiv für Menschen zu werden, die sich mit der Frage auseinandersetzen, ob sie vielleicht in der Gastronomie, in der Hotellerie oder in anderen Sparten der Touristik vor Ort arbeiten?
Zunächst mal ist es ganz wichtig, bei der Ausbildung dafür zu sorgen, dass diejenigen, die in der Branche sind, sich als Fachkräfte fühlen. Und wer sich als Fachkraft fühlt, der hat entsprechendes Selbstbewusstsein und möchte auch vernünftig bezahlt werden. Das ist immer eine schwierige Diskussion, aber ich sage auch immer sehr deutlich, ein Unternehmen, das jedenfalls bei den allermeisten Beschäftigten auf das Prinzip Mindestlohn setzt und nichts obendrauf legt, wird nicht lange am Markt überleben, weil natürlich die Konkurrenz um die Fachkräfte schon sehr viel weitergeht. Und bei allen Diskussionen, die wir um Fachkräfte haben, wird es ganz wichtig sein, gerade in Hotellerie und Gastronomie zu akzeptieren, dass wir Zuwanderung brauchen. Da sind ja auch schon viele unternehmerisch unterwegs und organisieren sich die Fachkräfte von außen. Und da sind wir in Deutschland einfach noch viel zu langsam. Das beginnt bei den viel zu langsamen Visa-Erteilungen, geht dann weiter über den schwierigen Weg der Anerkennung von Berufsabschlüssen, ausländische Berufsabschlüsse in Deutschland, bis hin zu der Frage, wie man das Ganze dann so organisiert, dass man zum Beispiel eine Anwerbeoffensive für diesen Bereich, das würden wir als Deutscher Tourismusverband gerne sehen, über den Bund oder, wenn das nicht funktionieren sollte, über einzelne Länder organisiert, um gezielt Zuwanderung nach Deutschland in diese Bereiche zu organisieren.
Gibt es dafür Vorbilder, die Sie sehen?
Ja, es gibt es, ich kenne das aus Mecklenburg-Vorpommern, dass es schon seit Jahren eine Tradition gibt, insbesondere über vietnamesische Fachkräfte, die zurzeit über privat organisierte Agenturen und privat organisierte Netzwerke aus der Wirtschaft nach Deutschland geholt werden, mit allen Schwierigkeiten, die ich vorhin schon benannt habe. Aber da kann man schon sehen, dass viele in der Wirtschaft das schon lange verstanden haben und diese Zuwanderung organisieren. Wobei ein Satz sei mir an dieser Stelle noch erlaubt. Wir reden ja im Tourismus von Weltoffenheit. Das heißt, wenn ausländische Gäste nach Deutschland kommen, das Gleiche gilt natürlich auch für ausländische Fachkräfte und Arbeitskräfte. Wenn die das Gefühl haben, dass sie irgendwo nicht willkommen sind, weil die Gesellschaft aus welchen Gründen auch immer sie nicht erträgt, dann sind sie ganz schnell wieder weg. Insofern ist es auch immer ganz wichtig, in gleichem Atemzug sozusagen für die Weltoffenheit vor Ort zu werben, damit wir diese Fachkräfte in Deutschland halten können.
Vielleicht werfen wir abschließend noch einen kleinen Blick auf das ja, Mit- oder Gegeneinander des Deutschland- und des Outgoing-Tourismus. Mein Eindruck ist seit vielen Jahren, dass beide Bereiche so irgendwie nebeneinander her existieren. Und ich frage mich da, könnten die nicht eigentlich viel mehr voneinander lernen oder trügt mich der Eindruck?
Zunächst einmal, und das ist ein Teil des Problems, auf das ich gleich zurückkomme, sind wir als Deutscher Tourismusverband natürlich mehr am Incoming-Tourismus und am Binnentourismus interessiert, weil das schlicht unsere Mitglieder sind. Aber ich hatte ja schon gesagt, es weist auf ein Problem hin, das ich in Berlin in der großen Politik immer erlebe, dass wenn man sich als Deutscher Tourismusverband vorstellt, erstmal gefragt wird, für wen seid ihr eigentlich zuständig? Das Gleiche erleben die Kollegen vom DRV, vom DEHOGA, vom BTW, wem auch immer. Und das zeigt, wir haben eine sehr vielfältige, aber für manche auch unübersichtliche Verbandslandschaft im Tourismus. Und jetzt kommt das Hauptproblem. Deswegen gelingt es nicht immer, und das möchten wir gerne mit den Partnern verbessern, dass wir eine gemeinsame Stimme des Tourismus in Deutschland haben. Und daraus entstehen dann solche Vorurteile, dass dann gesagt wird, ja, Outgoing interessiert sich nicht für den Deutschlandtourismus und umgekehrt. Soll gelegentlich vorkommen. Aber wichtig ist, dass wir als Tourismus in Deutschland mit allen Verbänden eine gemeinsame Agenda haben, mit einer Stimme gegenüber der Politik sprechen. Und dann werden, glaube ich, diese vermeintlichen Gegensätze irgendwann obsolet.
Sehen Sie sich und die anderen Verbände denn da aktuell auf einem guten Weg?
Wir versuchen auf jeden Fall, das mehr zu koordinieren mit anderen Verbänden zusammen. Und insofern bin ich da guter Hoffnung, dass wir da besser werden können. Wir müssen es auch, denn allzu oft, und das macht dann jeder Verband für sich immer ganz gerne, beklagen wir ja, dass wir von der Politik nicht gehört werden. Und ich sage dann immer an der Stelle, Tourismus ist viel, viel mehr als 7% Mehrwertsteuer. Ein aktuelles Beispiel, wo man dann von der Politik immer hört, wieso, eure Probleme sind doch gelöst mit den 7%, das ist es aber bei weitem nicht. Und da ist es Aufgabe, gemeinsame Aufgabe der Verbände zu sagen, was die Vielfalt des Tourismus ausmacht und wie wir das gemeinsam in Deutschland weiterentwickeln können.
Lieber Herr Mayer, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Dafür nicht, sagt man im Norden. Und bis zum nächsten Mal.
Die Branche von neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.